Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Mein Name ist Jan Briest. Ich verantworte das Wikifolio Healthcare Demografie. Das besteht jetzt schon seit über 12 Jahren und freue mich auch natürlich auf unser Gespräch.
Seit 2013, ne? Also das ist ja wirklich ein sehr langer Track-Record. Irgendwie gefühlt eins der ersten Wikifolios. Durchschnittliche Performance ist wieder angestiegen auf 17%. Also mit dem Thema kann man ordentlich Geld verdienen, Arne. Aber vielleicht ein ungewöhnlicher Einstieg. Muss sich dieser Bereich Healthcare, Demografie, Pharma eigentlich auch auseinandersetzen mit den Ärgernissen der Zeit wie Zinsen, Inflation, Lohn, Rohstoffkosten?
Na, das kann man nicht außen vornehmen. Also wir sitzen in der Nachverdauung sozusagen von der Covid-Krise. Das hat auch diese und unsere Branche ist halt betroffen von der Inflation, von Lohnsteigerungen, Materialengpässen oder den Umlenken, diese Entzerrung der Globalisierung. Und auch natürlich das nächste Spannungsfeld sind unsere Kunden, die Ärzte und der Krankenhausbereich, der natürlich auch im Moment unter Druck steht, sieht man oft an den Diskussionen in Deutschland, dass da sich einiges tut. Und natürlich auch die Demografie nicht im Prinzip an den Ärzten vorbeigeht. Also wir haben weniger Ärzte, wir haben halt einen Trend, dass nicht mehr so viele Leute im Gesundheitswesen arbeiten möchten und das führt natürlich zu Preissteigerungen und zu einer gewissen Spannung, die halt abgebaut werden muss über die Jahre jetzt.
Ist das eigentlich ein Thema speziell Deutschland, dass uns die Ärzte und Ärztinnen ausgehen oder ist das ein allgemeiner Trend auch europaweit?
Das ist ein allgemeiner Trend, weil es natürlich auch doch ein sehr lobenswerter Beruf und sehr erfüllender Beruf ist, aber natürlich auch ungewöhnliche körperliche Belastungen also und Arbeitsstunden mit sich bringt. Also das ist, denke ich mal, ein weltweiter Trend. Ja.
Wenn ich in solche Diskussionen gehe mit den Ärzten, wenn es dann ums Geld geht, dann sage ich, ihr habt doch alle einen Eid geleistet, ja, den Eid des Hippokrates. Von Geld steht da nichts drin. Ne?
Aber es ist alles im wirtschaftlichen Kontext zu sehen. Ne?
Also klar, kommt man nicht raus. Ne? Was bedeutet jetzt eigentlich dieser demografische Wandel? Das ist ja auch so ein Buzzword. Ich versuche das dann immer zu übersetzen mit das Ansteigen der Lebenserwartung, mit allen möglichen Folgen. Was bedeutet das jetzt für den Bereich Pharma?
Wir haben halt andere Krankheitsbilder, die wir häufig vorher nicht gesehen haben, gerade im Bereich Onkologie, Stoffwechselerkrankungen, also Diabetes und den Folgeerkrankungen von Diabetes, wo halt Organe geschädigt werden durch halt Stoffwechselerkrankungen, was halt bis hin zum Herzen geht und Nierenschäden, Leberschäden etc. Und darum baut sich das natürlich auf. Wir sehen natürlich auch auf der anderen Seite neurologische Erkrankungen, die ja, wenn Leute eher halt gestorben sind, halt nicht so eminent waren, wie sie jetzt halt sind, dadurch, dass das Alter halt steigt der Bevölkerung. Also wir sehen ja eine Zunahme in Alzheimer, Parkinson. Das sind ja Erkrankungen, die schon da waren, aber die jetzt natürlich dadurch, dass die Alterspyramide sich verschiebt, häufiger auftreten als vor 20 Jahren beispielsweise.
Also aus Laiensicht, da sagt man immer, ja, das ist das Thema Gesundheit oder Krankheitsvorsorge, auch mit den entsprechenden Firmen dahinter. Aber als Investor muss man dann unterscheiden, also MedTech, Pharma, Biotech und vielleicht was da noch alles so kommt. Ist das jetzt, macht das das Leben auch nicht unbedingt leichter für den Investor?
Na, ich denke, ich bin ja mehr eigentlich aus der MedTech-Schiene gekommen. Mit dem Risiko zunehmend ist ja so, dass die Pharma halt durchaus risikoreicher ist und Biotech nochmal risikoreicher, weil natürlich die Ausfallquoten eines mechanisch vorhersehbaren Produktes, was ja in Medizintechnik ist, durchaus geringer sind als die halt, wenn man neue pharmazeutische Agent, also neuen Wirkstoff hat oder jetzt einen anderen Ansatz fährt, Immuntherapie macht bei Biotech. Das graduiert sich dann halt und das muss man sich halt als Investor überlegen, in welchen Feld man dann halt geht. Geht man mehr in dieses Pharma, was risikoreich ist, wo man höhere Ausfallquoten hat, oder sagt man, man geht halt in MedTech, wo eine gewisse Vorhersehbarkeit besteht, aber natürlich dann halt auch dieser Gain nicht so signifikant ist wie bei Pharma. Und dann ist ja halt die Frage des Krankheitsbildes, sich zu überlegen. Und da habe ich halt für mich entschieden, dass halt dieses Thema um Diabetes, Obesity, Non-Alcoholic Liver, also Fettleber, ein Themenblock ist, der sehr stark wächst, weil wir halt eine Zunahme an Gewicht, weniger Bewegung haben und bedingt dadurch im Prinzip quasi halt eine Marktzunahme schon allein in diesem Segment haben von um die 25% laut WHO, weil so viel mehr Diabetiker bekommen wir halt im Jahr. Und jetzt ist nur die Frage, will man diese Patienten im Prinzip früher behandeln? Und daher ist natürlich, macht es natürlich Sinn, dass man halt in diese also die gehypten Abnehmmedikamente hinein investiert, weil es ja auch schlussendlich dann, wenn man sich die Unternehmen anguckt, die dort aktiv sind, Eli Lilly, Novo, die Unternehmen sind, die dann halt schon ihre Kunden früher akquirieren.
Ja, das ist ja oft so dieses Thema, gerade was den Bereich Medizin angeht, da wird natürlich auch immer irgendwo neuer Markt dann gesucht und vielleicht Krankheitsbilder, die gar keine Krankheitsbilder sind. Ich hatte da mal ein Streitgespräch mit einem Vertreter, der auf einmal das Altern des Mannes ja so als Krankheitsbild definieren wollte und mir sagte, du musst jetzt was Gutes tun, weil, sag ich, Moment mal, nur weil ich alt werde, bin ich ja deswegen nicht krank. Und wenn ich mich gesund ernähre und Sport mache, also dann brauche ich dann Hokuspokus jetzt nicht. Also wie kann ich das jetzt unterscheiden? Ist dieses Thema Übergewicht, Fettleber, ja, also was man jetzt immer wieder hört, das kennt man eigentlich sonst noch bei den Gänsen zu Weihnachten. Ist das jetzt wirklich ein Krankheitsbild, was behandelt werden muss? Was kann denn da schlimmstenfalls passieren?
Im Prinzip kommt es zu Stoffwechselerkrankungen, ne, wie kardiovaskulären Erkrankungen. Und man möchte natürlich mit der Gewichtsabnahme verhindern, dass man in diese kardiovaskulären Erkrankungen rutscht. Also ich meine, wenn man jetzt die Entwicklung der Medizin sich anschaut, sind ja viele früher am Herzinfarkt verstorben. Viele Menschen hatten einen Schlaganfall. Und diese Krankheiten hat man natürlich durch bessere Medikation, durch Stents, durch Drug-Eluting-Stents, durch Ballonkatheter gelöst. Und damit sind die Leute ja durchschnittlich fast 10 Jahre älter geworden mit diesen Innovationen. Und ich denke, der nächste Innovationsschub ist eigentlich diese fast schon palliative Medizin, dass man verhindert, dass es zu diesem Übergewicht kommt und dadurch halt frühzeitig interveniert, dass man halt nicht diese kardiovaskulären Erkrankungen bekommt oder andere Nierenerkrankungen oder Beschädigungen der Leber. Ich denke mal, man geht halt einen Schritt weiter nach vorne, um diese Zivilisationskrankheiten zu bekämpfen. Alles andere ist natürlich Menschen gegeben. Also wir können ja nicht alle unendlich fit sein. Ja? Also es gibt ja diese Kalifornien, diese Fitnesswellen, aber nicht jeder ist ja dazu affin. Das ist ja diese andere Sache der natürlichen Bewegung. Mhm. Aber wir üben ja mehr und mehr halt sitzende Tätigkeiten aus und dahingehend bedingt natürlich auch weniger körperliche Anstrengung.
Was empfiehlt jetzt Dr. Briest bei Fettleber, also aus Investorensicht? Du hast ja schon ein paar Unternehmen genannt, Novo, Eli Lilly, Viking Dexcom, Insulet, Gubra.
Madrigal ist die erste Firma, die halt eine Zulassung in den USA bekommen hat für diese Indikation. Jetzt ist halt jetzt die Frage, ob halt eine Startup von der Größe halt diesen Markt durchdringen kann. Auf der anderen Seite laufen natürlich bei großen Unternehmen wie Novo und Eli Lilly und auch Viking Studien in dieser gleichen Indikation, so dass ich denke, dass es da jetzt auch nochmal einen großen Durchbruch geben wird. Die Frage ist halt, ist dieser Vorsprung von Madrigal, kann der halt gehalten werden? Weil man muss natürlich jetzt in die Breite gehen und die Kliniken erreichen. Das ist jetzt eigentlich die spannende Firma für diese eine Firma, die ich durchaus als sehr, sehr gut positioniert sehe.
Was macht man denn in solchen Fällen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt da unterschiedliche Player, die sich um ein Thema jetzt kümmern. Die einen sind die Frontrunner, Start-up, die jetzt dann eine Idee haben, die schon sehr weit in der Forschung sind, denen möglicherweise irgendwo das Geld ausgeht, wenn es eben nicht zündet. Das andere sind die breit aufgestellten, die dann irgendwann auf den Plan treten und sagen, ja okay, jetzt holen wir uns die Lizenz oder jetzt machen wir es auch. Und dann gibt es ja, wenn man dann nochmal weiterdenkt, irgendwann die Nachahmermedikamente. Das ist ja immer so dieser Zyklus und die Frage in diesem Bereich, auf welche Unternehmen setze ich oder nehme ich dann alle mit rein?
Na, ich würde sagen, man muss halt schauen, wer dann halt wirklich einen Vorteil hat von der Marktpositionierung und potenziell ein Akquisitionskandidat ist. Und das wäre ja bei Madrigal der Fall. Man könnte ja ähnlich wie jetzt BioNTech das gemacht hat, sich mit einem großen zusammentun und die Distribution nach außen geben? Oder die Firma sagt halt, wir wachsen organisch, holen uns Fremdkapital an der Börse oder über Kredite, was natürlich im Moment relativ teuer ist, um dann halt organisch zu wachsen und es selber zu einem höheren Reifegrad zu führen. Also das sind die, in meinen Augen diese möglichen Wege, die halt Firmen gehen können in diesem Startup-Bereich. Und momentan durch halt die Zinsen, denke ich mal, ist das so ein kritischer Punkt. Zum einen haben halt die Startups Schwierigkeiten, sich nachzufinanzieren. Und zum anderen haben natürlich auch die großen Unternehmen nicht so viel Cashflow, dass sie jetzt massiv Merger and Acquisitions machen. Mhm. Also wir sind halt genau in diesem beobachtenden Markt eigentlich. Ich glaube, jeder sitzt so wie so ein Jäger auf seinem Jägerstand und schaut, was passiert und beobachtet sozusagen in der Schonzeit das Wild. Ja,
ja, und dann hofft er dann irgendwann halt auf vernünftiges Büchsenlicht Fahrt, sozusagen. Ja. Apropos Büchsenlicht, warum gibt es denn eigentlich in dieser Branche, oder nicht in dieser Branche, sondern in diesem Bereich, so viel Licht und Schatten? Also wir sehen das ja auch bei dir im Wikifolio, da gibt es gigantische Kurssprünge und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch ja ebenso gigantische Kursverluste.
Ich denke, weil die Erwartungshaltung halt oft groß ist. Und wie ja schon anfangs angesprochen, also das Risiko von Technologien sich durchzusetzen oder von Wirkstoffen erfolgreich in der Klinik zu sein, sehr hoch ist. In der Beziehung ist es ja auch dieses anfangs angesprochene Chance und das also Risiko, was man immer wieder sehen muss. Man hat Durchbrüche erwartet und sich das dann halt nicht manifestiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gehypt ist. Ich glaube schon, dass es sehr rational ist, weil man ja sehr methodisch vorgeht. Ja.
Was ist jetzt dein Tipp an den Anleger? Wie geht der Profi um mit dieser ja doch recht breiten Streuung? Setzt auch eine Streuung dann dagegen, was das Thema Anlageobjekte angeht?
Ich denke ja, also deswegen sage ich ja, ich gehe jetzt in diese Indikation, die organisch schon wächst, also mit 20% und mehr, sodass eigentlich die Firmen, die halt in dem Markt teilnehmen, theoretisch ja dahingehend schon 20% wachsen müssen vom Umsatz her. Und dann streut man halt Unternehmen ein, die halt eine Opportunität darstellen und neue Wirkstoffe haben mit einem gewissen Reifegrad in der Klinik. Das wird ist, wie ich herangehe. Und dann der andere Punkt ist dann Risiko mehr. Man sagt, okay, was sind dann halt neue Technologien, die einen Durchbruch machen können und versucht die halt dann in einem gewissen niedrigen einstelligen Bereich einzustreuen.
Das Wikifolio Healthcare Demografie seit 2013 unterwegs, durchschnittliche Performance 17%. Jetzt könnte man sagen, wer weiter auf dem Popo sitzt und sich den breit sitzt und sich nicht bewegt, der tut dem Wikifolio von Arne Briest etwas Gutes. Und wer den Popo hochkriegt und sich bewegt, der tut sich selber was Gutes und du guckst dann in die Röhre. Aber ich glaube, bei diesem breit aufgestellten Markt, da sind die Chancen für den Investor höher als die Risiken, oder? Danke dir fürs Interview.
Ja, danke.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.